Vis-à-vis. Sabina Matter, herzlich willkommen hier.
Hallo.
Scheint nach Monaten einer eher schleppenden ukrainischen Offensive jetzt sichtbare, messbare Erfolge zu geben. Ist das so?
Ja, auch wenn man die mit Vorsicht genießen sollte. Aber bevor man über den Verlauf dieser ukrainischen Gegenoffensive spricht, dann muss man sagen, die war vor allem seitens des Westens mit Erwartungen überfrachtet. Das ist verwunderlich, eigentlich weniger mit Blick auf die vielen Armchair-Strategists, die Sesselstrategen, als mit dem Blick auf Militärs. Denn die wissen ja, dass die Ukraine nur peu à peu die Ausrüstung und die Waffen erhalten hat, die sie braucht, um sich gegen einen übermächtigen Angreifer zu verteidigen, dem alles zur Verfügung steht. Also wir erinnern uns zum Beispiel an die Debatten über Panzerlieferungen in Deutschland. Das lief ja nicht nur in Deutschland so. Und das lief auch mit anderen Waffensystemen so, die die Ukraine brauchte und dann irgendwann auch tatsächlich bekommen hat, aber spät bekommen hat. Und vor allem, auch das, dieser Hinweis sei erlaubt, verfügt die Ukraine immer noch nicht über eines der wichtigsten Elemente, die es für die Verteidigung gegen das russische Militär unbedingt braucht.
Die Luftwaffe.
Genau, eine tragfähige Luftverteidigung, also Kampfflugzeuge. Die ersten F-16, die kommen zur Jahreswende. Das ist natürlich zu spät für diese Offensive.
Trotzdem frage ich nochmal nach der Messbarkeit. Da ist immer wieder von Dörfern die Rede. Und vor allen Dingen kann man es geografisch ausmachen. Das ist ungefähr in der Mitte der Südfront. Es geht da, wenn in die richtige Richtung, nämlich zum Asowschen Meer, um die Verbindung Russlands zur Krim zu unterbrechen.
Ja, und deswegen sind die Fortschritte, die die Ukrainer jetzt gerade im Süden machen, auch ermutigend. Also, dass sie die russische Verteidigungslinie überschritten haben, weil die hohe Dichte an russischen Panzerabwehrminen und Panzersperren überwunden worden ist. Jedenfalls die erste Verteidigungslinie. Und daran hatten die Ukrainer sich ja monatelang abgearbeitet. Das amerikanische Institute for the Study of War, das sich auf Satellitenbilder stützen kann, meldet auch weitere Geländegewinne jetzt im Bezirk Saporischja aktuell. Vorher schon waren es die beiden Dörfer Robotino und Verbove. Das öffnet den Weg zu einer Verbindungsstraße zur Krim. Und den Durchbruch haben die Ukrainer jetzt auch noch vergrößern können in den letzten Tagen. Und dann könnte es eben gelingen, die russischen Nachschublinien nachhaltig zu stören. Aber wie diese Offensive sich entwickelt, das steht damit eben noch nicht fest. Ich habe ja vorhin gesagt, mit Vorsicht zu genießen, Prognosen. Immerhin, die Ukrainer zeigen, und das ist vielleicht das Wichtigste oder noch wichtiger als die militärischen Gewinne, den westlichen Verbündeten zeigen sie, dass sie vorankommen. Das ist überlebenswichtig für das Land, weil es nur so auf die fortgesetzte Unterstützung setzen kann, die es weiterhin braucht, um sich freizukämpfen.
Ja, Sabina, das ist jetzt das Verhältnis zu den anderen Ländern, die die Ukraine unterstützen. Aber es ist natürlich auch wichtig für die Moral im Land. Wie kommt das an? Was erlebt man da als Korrespondentin?
Also man erlebt eine Gesellschaft, die erschöpft ist, die aber überhaupt nicht bereit ist, aufzugeben. Wegen der Erfahrungen, die es ja seit 2014 mit Russland gemacht hat. Ein Nachbar, der es einverleiben will, das seine Existenz verneint und das den Ukrainern immer wieder damit droht, es zu unterjochen. Das wollen die Ukrainer nicht.
Es gibt viel Widerstandskraft, aber es ist nicht nur der Geist, sondern auch die Fertigkeiten nehmen zu. Zunehmend tauchen Drohnen auf, sogar in Moskau. Es werden militärische Anlagen weit im Kernland Russlands zerstört. Haben die Ukrainer das extra aufgebaut? Ist das neu? Wo haben sie diese Fertigkeiten?
Also das ist schon der erste Krieg, muss man sagen, in dem diese unbemannten Luftfahrzeuge, die Drohnen, eine große Rolle spielen. Allerdings auf beiden Seiten. Die Russen kaufen bei den Iranern ein, die Ukrainer offenbar bei den Türken und sie entwickeln viel neu. Und das ist das Interessante hier. Also diese Neuentwicklungen der Ukraine, zum Beispiel Marinedrohnen, mit denen das Land russische Schiffe immer wieder im Schwarzen Meer Schaden zufügt. Aber es ist jetzt nicht so, dass die Drohnen den Krieg entscheiden würden. Auch das ist so ein bisschen ein Fetisch geworden. Das werden sie nicht. Weder Russland noch die Ukraine sind bei den Drohnen dominant, sondern das gilt weiterhin, Die Waffen sind effektiv nur im Verbund. Und den Ukrainern fehlt in diesem Verbund eben das, was die Russen in hoher Zahl haben, moderne Kampfflugzeuge.
Neulich hat Präsident Zelensky das erste Mal auch von politischer Verhandlung gesprochen. Er hat im Zusammenhang mit der Krim gesagt, natürlich wolle die Ukraine die Krim wieder zurückhaben. Aber er hat nicht allein von militärischen Möglichkeiten gesprochen. Öffnet das was? War das eine neue Idee?
Also der Ukraine ist ja ohnehin an diplomatischer Unterstützung auf ihrem Weg gelegen. Deswegen gab es im vergangenen Monat auch die Konferenz in Jeddah. Aber Friedensverhandlungen, die wird es auf absehbare Zeit nicht geben. Das akzeptiert die ukrainische Führung nicht und vor allem nicht die Bevölkerung. Präsident Zelenskys 10-Punkte-Plan, um den es in diesem Zusammenhang immer wieder geht, der enthält grundsätzlich ja auch das verbriefte Recht auf Anerkennung der territorialen Souveränität der Ukraine. Aber das Kriegsziel Putins, das heißt seit 2014, die Ukraine als Nation und als eigenständigen Staat auszulöschen und Russland einzuverleiben. Russland wird sich, das ist den Ukrainern klar, nur durch militärische Gegenmacht aufhalten lassen, nicht durch Vereinbarungen. Und eine Übereinkunft mit Russland wird es mit dieser russischen Führung schon gar nicht geben. Alle Versuche unter deutsch-französischer Initiative, Führung seit 2014, haben uns das ja auch gezeigt.
Da ist also noch viel an Auseinandersetzung im Feld, im Gefecht zu erwarten. Sabina, du warst in den Sommermonaten als Korrespondentin für den ARD-Hörfunk in Kiew. Da wird ja die Infrastruktur im ganzen Land angegriffen, auch zivile Ziele von russischer Seite mit Marschflugkörpern, mit Raketen, wenn sie können, auch mit Flugzeugen. Wie sicher fühlt man sich eigentlich in und wie frei auch zu berichten in Kiew, in der Hauptstadt der Ukraine?
Also körperlich eingeschüchtert habe ich mich nicht gefühlt. Natürlich, ich habe mich an das Heulen der Sirenen vor allem in der Nacht erstmal gewöhnen müssen. Irgendwann habe ich sie nur noch im Halbschlaf wahrgenommen. Aber die Luftabwehr in Kiew und beispielsweise auch in Odessa, wo ich ebenfalls war, die funktioniert gut. Anders ist das in anderen kleineren Städten entlang der Front auch. Die sind lange nicht so gut geschützt, einfach weil man nicht genug davon hat. Also ich muss sagen, ich habe mich nie eingeschränkt gefühlt, auch sagen wir mal bei meiner Arbeit. Das liegt nicht zuletzt daran, dass wir als Korrespondenten Sicherheitsschutz haben, der uns allerdings wirklich nur schützt und in keiner Weise einschränkt. Und auch von staatlicher Seite oder anderer Seite sind wir nie behindert worden.
Sabina, du hast Kriegserfahrung, du warst im Irak, du warst in Afghanistan, du warst in anderen Krisenregionen, wo es eben auch nicht sicher war zu berichten. Aber es geht ja immer erst um die Menschen, die dort leben. Und wie war das jetzt, diese Erfahrung in der Ukraine? Ein Land im Krieg, was war neu für dich?
Dass man trotz des geltenden Kriegsrechts und trotz des russischen Angriffs auf die Ukraine zwar einerseits solche demokratischen Marken wie Parlaments- und Präsidentschaftswahlen nicht abhalten kann, dass sich eine Demokratie aber trotzdem sehr lebendig zeigen kann. Zum Beispiel durch eine Zivilgesellschaft, die sich derzeit vor allem mit Engagement für Soldaten, für Kriegsversehrte, für Kriegsgefangene hervortut. Und dass es Medien gibt, die Korruptionsskandale aufdecken, die der Regierung gegenüber kritisch sind. Ja? Und das, finde ich, ist etwas, was man gar nicht hoch genug bewerten kann.
Da ist ein Oligarch, der Zelensky früher mal im Wahlkampf unterstützt hat, in Haft gekommen. Er ist ein Verteidigungsminister, der nicht mal offen Korruption persönlicher Art zu verantworten hat, entlassen worden. Das spricht jetzt dafür, dass sich Demokratie weiterentwickelt. Aber wird das auch nachhaltig sein? Wird sich da wirklich was verändern in der Ukraine?
Ja, das glaube ich schon. Denn sowohl der Kampf gegen die Korruption als auch gegen die Oligarchen war einer der Gründe für die verschiedenen Wellen von Revolutionen in der Ukraine. Und das ist eben ein Ansinnen der ukrainischen Bevölkerung, dass die ukrainische Führung darauf jetzt eingeht mit der Entlassung von Oleksij Reznikow, dem persönlich sich wohl keine Bereicherung vorzuwerfen ist, aber den man für verschiedene Korruptionsskandale unter seiner Ägide als Verteidigungsminister verantwortlich macht. Das ist eben auch ein Zeichen, dass man darauf Rücksicht nimmt, ja, dass den Ukrainerinnen und Ukrainern nicht zuzumuten ist, dass sie ihre Steuern für die Verteidigung gegen Russland zahlen und dass Hunderttausende von ihnen in den Krieg ziehen, dort verwundet und vielleicht fürs Leben versehrt werden. Also auch das ein Zeichen von Demokratie. Denn in Russland zum Beispiel, um auf die andere Seite der Grenze zu gucken, geschieht so etwas nicht.
Viel Anerkennendes von deiner Seite als Journalistin auch in unserem Gespräch für das, was in der Ukraine geschieht. Heißt so ein positives Bild zeichnen, als Korrespondentin nicht auch den propagandistischen Zwecken dienen?
Also ich fühle mich nur einer Sache verpflichtet und das ist die unvoreingenommene, unparteiische Berichterstattung, egal über welches Land. Und in der Ukraine wurde mir das leicht gemacht. Ja? Dasselbe nehme ich übrigens auch bei den Kolleginnen und Kollegen wahr, die weiterhin in der Ukraine arbeiten. Ich habe in der Ukraine, da blicke ich jetzt mal in die anderen Länder, in denen ich schon gearbeitet habe, niemanden erlebt, der versucht hätte, meine Arbeit zu lenken. Also kein Botschafter, der mir zum Beispiel erklärt hätte, wie journalistisches Arbeiten angeblich geht. Ja, keine Einberufung in Ministerien oder Botschaften.
Was haben Sie dort berichtet? Musste das sein? Sowas?
Genau, ja. Und vor allem wissen Sie eigentlich, wie richtiges journalistisches Arbeiten geht. Das habe ich von Botschaftern anderer Länder durchaus erlebt. Es gibt auch also wirklich niemanden, der versucht hätte, mich einzuschüchtern. Das herrscht auch keine Atmosphäre, also keine gesellschaftliche Atmosphäre, die auch nur die Schere im Kopf anlegen lassen würde. Denn die Ukrainer selbst eben, ihre Zivilgesellschaft und ihre Medien, die sind viel zu aufmerksam, wenn es um Missstände in ihrem Land geht, ja, um deren Aufdeckung, die sie selbst betreiben.
Ich bedanke mich für das Gespräch, Sabina.
Vielen Dank, Christian.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.